Hallo, ihr seid beim Podcast Zweimal ein Buch. Wir sind zwei Männer, die gerne lesen. Zwei Männer, zwei Bücher.
Wir verreißen keine Bücher, wir empfehlen Bücher. Wir, das sind Sven Jachmann, von Beruf Journalist und mit Büchern aufgewachsen.
Und Andreas Heinicke, Filmemacher, Drehbuchautor und Schriftsteller. Wir sind Zweimal ein Buch und haben Lust auf Austausch mit euch.
Da sind wir wieder.
Ja, herzlich willkommen zu unserer neuen Folge, liebe Freunde.
Wir sitzen in der Sonne.
Ja.
Zwei Bücher vor uns, zwei Bier vor uns. Jetzt kann nichts mehr schief gehen.
Und in der Ferne fährt ein rotes Schiff vorbei.
Schön.
Ja. Wir sind wieder am Canale Grande sozusagen.
Genau, am Canale 33 in Hohenhorn, am Fähranleger. Unsere Lieblingslocation im Sommer,
ja,
muss man sagen.
Noch hält der Sommer, beziehungsweise er kommt gerade wieder.
Ja, heute ist der erste Tag, wo man mal wieder draußen sitzen kann.
Ja.
Und wir haben zwei Bücher vor uns liegen, völlig überraschend.
Ja,
unglaublich. Ich habe das Gefühl, deine Bücher werden immer dünner.
Ja.
Ich habe erst gedacht, ist das ein Reiseführer, den er da mitbringt jetzt?
Ja.
So dünn ist der.
Was 162 Seiten.
Ah, okay.
Und es heißt, kurz bevor der Tag beginnt, ist die Nacht am dunkelsten, von Wolf Ingo Hertel.
Womit er schon mal überhaupt nicht recht hat im Sommer.
Ja, und ich hoffe, dass sich die Menschen auch den Titel gut merken können. Weil daran hängt ja der Erfolg. Ne? Ich hatte neulich mal gelesen oder gehört, ich weiß gar nicht, wer das geschrieben hat, es geht um die Band Aha.
Ja.
Und die haben noch diesen Titel oder diesen Hit gehabt, I've Been Losing You.
Ja.
Und dann stand da drin allen Ernstes, ja, der Song ist so ein bisschen untergegangen, hat es nicht so ganz so hoch geschafft in die Charts, weil I've Been Losing You, das kann sich ja kaum einer merken. Aha. Also der Titel war unglücklich gewählt, da habe ich nur gedacht, Leute, das ist nicht euer Ernst jetzt. Also wenn es daran echt scheitern soll.
Sehr, sehr schräg, finde ich auch. Sehr, sehr schräg.
Und deshalb muss ich auch kurz bevor der Tag beginnt, ist die Nacht am dunkelsten, habe ich dann gedacht, irgendwie, ich hoffe, dass sich Verlag und Autor damit wirklich einen Gefallen getan haben.
Ultraviolett Verlag, hatten wir schon mal?
Hatten wir schon mal, ja.
Sind Freunde von uns in den sozialen Medien.
Ja, kann man so sagen.
Absolut. Ich habe was Interessantes gehört. Ich habe eine Studie gelesen über den Kauf von Büchern. Was gibt es für Zielgruppen und was führt dazu, dass sie Bücher kaufen?
Ah, ja, ja.
Ganz interessant. Es gibt eigentlich so drei Oberkategorien. Die werden 1000 Unterkategorien haben, aber so drei Oberkategorien. Das eine sind die Leser, die einfach nur Zerstreuung wollen, und was Leichtes lesen wollen. Es darf auch in keinem Fall irgendwie kompliziert sein. Und das lesen die dann so zwei, drei Seiten abends und dann schlafen sie ein.
Ja.
Und am nächsten Tag lesen sie nochmal zwei Seiten und meistens schaffen sie es gar nicht, das durchzulesen. Oder brauchen ein Jahr oder so. Das ist die eine Zielgruppe, die ist groß übrigens.
Ja, das glaube ich. Das glaube ich.
Die zweite ist die fahren jetzt in den Urlaub und kaufen sich irgendwas, was da spielt, aber bitte nicht zu anstrengend. Und es müssen so, es dürfen Schicksalsschläge drin sein, aber auch nicht zu stark.
Ja.
So. Und die lesen so nebenbei, weil sie dann auch nicht wissen, was sie machen sollen, weil man vielleicht dann auch Insta irgendwann satt hat. So.
Ja.
Und die dritten sind die, die sich in so ein Buch fallen lassen, die sich so da rein vertiefen, die da so rein sinken, die nachts noch bis zur letzten Minute und dann noch weiter darüber hinaus lesen, die einfach nicht aufhören können zu lesen, die Literatur leben. Und das ist ehrlich gesagt die kleinste Zielgruppe.
Ja, hatte ich befürchtet.
Wir sprechen. Kann man sagen, dass wir die kleinste Zielgruppe von allen ansprechen?
Wahrscheinlich.
Wobei
ich unsere Bücher gar nicht so anstrengend finde, aber wir sind es wahrscheinlich gewohnt schon inzwischen.
Ja. Naja, und wir sind beides ja Leute, die sich in so ein Buch fallen lassen. Also die Bock haben, ein geiles Buch zu lesen. So.
Ja.
Und nicht nur zwei, drei Seiten zur Zerstreuung lesen. Also das habe ich noch nie getan. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber das habe ich noch nie gemacht.
Nee, so wegen der Zerstreuung irgendwie ein Buch lesen, kann ich mich auch nicht daran erinnern, dass ich das jemals gemacht habe.
Mach mal an.
Ja, ich kriege das auch in den sozialen Medien häufig mit, dass Leute so diese anstrengenden Bücher echt meiden, da haben sie keine Lust zu.
Ja.
Ist auch irgendwo nachvollziehbar, harter Job irgendwie, ne? Und dann will man ja auch noch so ein bisschen wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen was anderes sehen und greift dann mal irgendwann zum Buch und dann darf es aber echt nicht zu anstrengend sein. Und was mich auch, also ich, bei mir ist es mittlerweile auch so, wenn ich ein Buch lese und ich komme da so gar nicht rein, habe ich auch keine Lust mehr, dem Buch noch 50 Seiten eine Chance zu geben, sondern wenn ich merke, ich komme da nicht rein, die Charaktere, da habe ich auch irgendwie so gar keinen Bock drauf, dann lasse ich es.
Das kann ich total nachvollziehen. ich lege Bücher auch weg, wenn ich sie. Das sind auch so oft ja Leute, die lesen es in jedem Fall durch. Ja. Das mache ich in gar keinem Fall. Das können wir uns auch ehrlich gesagt mit unserem Podcast gar nicht leisten, weil dann schafft man es ja nicht. Und wir brauchen ja Bücher, die wir empfehlen können. Aber ich habe Bock, mich anzustrengen. Ich habe Lust, wenn man mal ein Buch aufschlägt, es gibt genug Zerstreuung. Überall wird man immer nur Zerstreuung.
Ja, richtig.
Jeder Podcast und so, alles ist möglichst immer in leichten Häppchen und bloß nicht zu anstrengend und bloß nicht nachdenken. Ich suche das total in Büchern. Ich mag das, mich auch mal auf irgendwas zu konzentrieren oder mich mal auf eine Kunstform, die mir was zu sagen hat, zu konzentrieren. Ja. Ich würde mich dann zur Kategorie 3 zählen in dem Fall.
Ich glaube, heute ist der Tag der roten Schiffe.
Schon wieder
eins? Schon wieder ein roter Frachter.
Ja, du hast recht, ja. Schöner roter Frachter.
Ja, ein Ferrari rot.
Ich habe diesmal übrigens, ich habe mitgebracht von Thomas Gadi, Liefern.
Das habe ich ganz häufig gesehen, das Buch.
Ja,
hast du? Ja.
Ach was,
okay. Relativ, ich hatte das irgendwie auch auf dem Schirm. Ich fand das Thema ganz spannend.
Ja, das Thema ist sehr spannend.
Ja, aber hab dann nicht zugegriffen. Wahrscheinlich, weil, so habe ich das jedenfalls verstanden, das Buch spielt doch mehr so in Asien oder in aller Welt irgendwie so, ne? Kann das sein?
Ja, es spielt in 6 Metropolen. Es ist in 6 Teilen es spielt in Delhi, in Tel Aviv, in Buenos Aires, in Berlin, in Istanbul. Also, oder in fünf Metropolen. Erzähle ich auch gleich, wie das dazu kommt und so weiter. Und das ist so ein Buch, weil wir da gerade so drüber gesprochen haben, das würde man vielleicht, wenn man keine Geduld hat, weggelegt haben. Und das wäre zu früh gewesen. Ich habe da kurz drüber nachgedacht, weil das ist kein durchgehender Plot. Es sind ganz viele verschiedene Personen. Sowas lege ich so schnell weg eigentlich. Und es wird auch kaum eine Geschichte mal so richtig zu Ende erzählt.
Hatte ich gerade einen Krimi weggepackt zum Beispiel.
Ja?
Ja, ja. War irgendwie, ja, es war schon gut geschrieben. Ich dachte mir, ich lese es mal weiter. Aber dann geht es wieder los. Dann gehen sie von A nach B, nach C, nach D. Dann sprechen sie mit dem und dem und dem.
Und einer davon war es.
Ja, und dann kommt, genau, einer davon war es. Und dann kommt so eine Andeutung wieder, dass, also dann passiert irgendwas gerade so. Das wird dann aber erstmal so hängen gelassen, Cliffhanger irgendwie so. Und dann reicht es auch nicht, dass man irgendwie durch zwei Orte irgendwie, sondern er wird nochmal ganz woanders hingegangen. Und ich habe dann irgendwann echt, ich habe dann irgendwann gesagt, nee, habe ich echt, kann ich nicht, tut mir leid.
Ja.
Und hab ihn dann weggelegt. Also das war schon gut geschrieben, darum ging es nicht.
Also du willst jetzt nicht sagen, was war?
Ich habe den Titel völlig vergessen.
Okay.
Also ich sage das jetzt deswegen, weil du meintest, ne, da gibt es viele Personen und so weiter. Mhm. Und da war es dann bei mir auch so, wenn ich dann schon irgendwie dann nachdenken muss, oh, wer war das nochmal? Ja. Das war doch jetzt der. Ne? Und dann blätterst du wieder zurück und nur um bestätigt zu bekommen, weil sonst lässt sich das ja keine Ruhe, dass der das auch wirklich war. Und, das ist mir zu mühsam.
Ja, ja. Ja, bin ich auch kein Freund von. In diesem Buch ist es ein bisschen anders, weil es sind unterschiedliche Leute, die auf eine ganz gewisse Weise miteinander verbunden sind. Nie offensichtlich, sondern immer über irgendwelche anderen kurzen Klinken. Und was der Thomas Gadi kann, über den erzähle ich auch gleich noch mal ein bisschen was, ist, dass der dich auch mit einer neuen Person in kürzester Zeit so reinzieht, dass du wissen willst, wie es weitergeht, und den anderen hast du eigentlich schon vergessen.
Ja, das ist
weil
super.
Weil diese Person gerade so interessant ist,
ja, das
dass
ist
du
toll.
Weiterlesen willst. Ja. Und da hat er mich total mit begeistert.
Ja, das finde ich sehr gut. Ja. Ich wollte nur kurz bevor du jetzt so weitermachst, was jetzt besser ist. Mir ist es egal. Kurz bevor der Tag beginnt, ist die Nacht am dunkelsten. Ich glaube, ich werde den Titel noch oft wiederholen müssen, damit ihr den auch bloß nicht
vergesst. Aber wir haben ihn auch in den Shownotes.
Ja, man sieht ja, auf dem Cover ist eine Frau mit Sonnenbrille, die eine Waffe
auf
dich richtet.
Auf den Leser richtet.
Genau, auf den Leser richtet. Hier geht es um eine Auftragskillerin.
Ja,
das nur schon mal vorab.
Mhm. Ja. Wir sollten jetzt nicht immer nur vorab sagen, sondern irgendeiner sollte jetzt nochmal anfangen.
Ja, und jetzt kannst du weitermachen. Ich wollte nur, also damit man sich auf irgendetwas jetzt unter diesem Titel vorstellen kann, wollte ich das nur kurz nochmal eingeschoben haben.
Auftragskillerin.
Ja, eine Auftragskillerin.
Das ist
ja
gut. Gut, dann fange ich an.
Ja.
Thomas Gadi hat mir vorher nichts gesagt, muss ich gestehen. Hat aber mal den Preis der Leipziger Buchmesse gewonnen. Ist wohl so ein bisschen bekannt geworden. Er hat ein Buch, also er ist Israeli. Und sagt man Israeli eigentlich?
Ja.
Ja. Er ist Israeli und hat ein Buch auf gebrochenem Deutsch mal geschrieben, was sehr für Widerstände in gewissen Welten sorgte, weil die das natürlich anstrengend fanden. Kann ich mir auch ehrlich gesagt anstrengend vorstellen. Finde ich auch ein bisschen schwierig. wenn ich das Bild dir mal zeige, also das, er sieht so ein bisschen Hippie-Freak-mäßig aus.
Ja.
ist 74 geboren und er lebt aber jetzt in Berlin. Und Stein, Papier, das war dieses Buch, was halt so 2011 erschien, was so auf gebrochenem Deutsch vorgeschrieben war, weil er nicht perfekt Deutsch spricht. Und das tut er bis heute nicht. Ich habe auch ein Interview von ihm gehört. Und Thomas Gadi ist 3 Jahre lang um die Welt gereist, in diese ganzen Metropolen und hat recherchiert an dieser Geschichte, die er eigentlich jetzt niedergeschrieben hat. Das Buch heißt Liefern und es geht um die Leute, die mit dem orangenen Rucksack unterwegs sind und dir Essen bringen.
Ja, ja, ja.
Die dir dein Abendessen bringen, die aber auch Lebensmittel für dich einkaufen. Das ist ja ein vielfältiger Job.
Wo man irgendwie oder wo ich irgendwie so den Eindruck habe, das ist kein guter Job.
Richtig. Und damit hast
ich
du
weiß
komplett
auch nicht, warum, aber
komplett recht.
Hast du das damit. Kann nicht gut sein. Das kann nicht Spaß machen, habe ich so für mich so gedacht immer.
Das ist auch völlig richtig und das darum geht es auch. Also es ist im Grunde, ist das so ein bisschen so ein Perspektivwechsel mal. Einfach mal zu gucken, was machen diese Leute eigentlich durch und wie geht es denen? Weil sehr viele sind, also es gibt eine Figur, ja, so ein bisschen die Hauptfigur in dem Buch eigentlich, die dann schon auch nochmal wiederkommt am Ende. Fillmore heißt der.
Mhm.
Und Fillmore ist aus Eritrea. Der ist geflüchtet. Der hat eine Frau und ein Kind. Die leben in Berlin. Und er arbeitet in Tel Aviv als Essensbote. Und er muss halt sehen, dass er irgendwie diese Familie ernährt. Und er will so schnell wie möglich auch nach Berlin zu seiner Familie, hat aber keine Arbeitserlaubnis, ist hier nicht legal. Und ab dem Moment ist er schon auf Hilfe angewiesen.
Ja, wobei ich mich ja auch frage, wie will er denn seine Frau und sein Kind, die in Berlin leben, bei den Lebenshaltungskosten,
ja,
wie will er die denn mit
ernähren?
Das geht ja gar nicht.
Nee, es ist auch schwierig. Naja, also in Tel Aviv ist jetzt nicht so, dass der keine Ahnung, die sind ja nicht arm.
Ach ja, Tel Aviv, ja, ja. Nicht Neu-Delhi, Tel Aviv.
Nein, Tel Aviv. Und er verliert irgendwie unglücklich seinen Job und beschreibt das auch alles und erzählt das aber nicht seiner Freundin, weil er so einen gewissen Stolz auch hat. Und da fängt das eigentlich an, so dass man sich mal in diese Situation dieser Menschen versetzt. Also das Problem ist auch, ich hatte ja eben schon gesagt, keine Arbeitserlaubnis. Es gibt also Agenturen, da kostet dann so ein Fake-Account sozusagen, kostet 800 Euro.
Was für ein Fake-Account?
Naja, dass du einen anderen Namen kriegst und hier arbeiten kannst. Also du musst dich ja irgendwie ausweisen, um Essen auszuliefern. Du musst dich ja bei einer Firma melden. Aber das sind Unternehmen, das sind Subunternehmen, die melden dich da an und sagen, wir haben hier die Lieferanten und die machen einen Deal mit dem Lieferservice,
ja.
Lieferando oder wie auch immer. Aber der Name fällt halt nie, aber das sind ja so mit die bekanntesten. Und er wird eingeschleust über diese Firma und fährt für die. Das kostet erstmal 800 Euro, damit sie ihn überhaupt aufnehmen. Und dann kriegen sie 30-40% von dem, was er verdient. Das geht eben immer an diese Firma. Und das sind so alles Dinge, die hat Thomas Gadi halt vorher mal recherchiert.
Ja.
Auf was für einem System das alles basiert, wie da ausgenutzt wird, wie da mit Nöten von Menschen gearbeitet wird. Und das ist zutiefst ergreifend.
So ein bisschen so im ganz unten Style. So,
ja, ne? Genau.
So das Wallrad-mäßig. Das ist schon,
also tiefer kann, also wenn du, ich lese mal so einen kleinen Teil vor, viel tiefer geht's dann. Also es ist auch wirklich traurig. Also ich habe hier so einen kurzen Teil mal. Er stand also an der Ampel und wartete auf Grün. Regen fiel auf die Kapuze seiner Regenjacke, klopfte auf das Plastik über seinem Kopf, wie Taubenkrallen auf einem Wellblechdach. Musik spielte aus einem schwarzen Subaru neben ihm. Etwas Fröhliches, etwas Erhebendes. Der linke Fuß auf dem Pedal, der rechte auf dem Gehsteig. Seine Schuhe, Abwasserkanal nass. Unter ihm blubberte das braune Wasser auf der Suche nach dem kürzesten Weg. In einer Pfütze auf dem Gehweg leuchtete ein Regenbogen aus Benzin. Er hob seinen rechten Fuß und versuchte, sich zwischen den schwarzen Subaru und einem grünen Stadtbus zu drängen, kam aber nicht durch. Auch für sein schnelles E-Bike standen die Fahrzeuge viel zu dicht. Er manövrierte zurück. Wohin? Dahin, wo er vorher stand, sein rechter Fuß wieder auf dem Gehsteig, Seitenständer auf den Wassern. In dem kubischen Globus auf seinem Rücken trug er Rahmen wie Sakura Zen zu einer Anwaltsfirma, zu den Echo Tower. Das durfte nicht kalt werden. Er überlegte, mit dem Fahrrad auf den Bürgersteig zu wechseln und so einen Teil des Staus rechts zu überholen, entschied aber, dass das mit 5 Einwegschalen voll Suppe keine gute Idee war. Lauwarme Suppe kann man in der Mikrowelle wieder wärmen. Über verschüttete Nudelsuppe kann man nur... Also es wird beschrieben, dieser ständige Stress, das Essen da rechtzeitig hinzubringen. Es wird auch erzählt, wie, also der hat was ganz Interessantes gesagt, das steht auch irgendwo in dem Buch, dass bei dieser ganzen Service der Mensch eigentlich stört. Mhm. Also niemand interessiert sich für den Menschen, der das bringt. Am liebsten wäre es einem, irgendein Roboter bringt einem das oder so, wo man sich nicht mit jemandem auch noch unterhalten muss, wenn der so an die Tür kommt und so. Es sind alles, wie gesagt, so Fragmente, die in mehreren Städten spielen und die unterschiedliche Sachen erleben bei ihren Auslieferungen. Ja.
Wo war das gerade eigentlich? Wo?
Das war jetzt gerade in Tel Aviv. Das, okay. Das war der Filmon. Da sind diese Lizenzen natürlich wahnsinnig viel wert, wenn sie die verlieren. Und du verlierst sofort, wenn eine schlechte Kritik kommt, verlierst du die. Du verlierst die, wenn du irgendwo versagst. Also genau wie, dass dir was auskippt und der beschwert sich über dich, dann bist du raus. Dann gibt es so Hierarchiesysteme, wo du, wenn du besonders gut bist, kriegst du so ein, bist du in der Kategorie blau oder so.
Ja.
Wenn du schlechter oder wenn du besser bist, in der grünen und so weiter. Und dann wirst du halt auch besser bezahlt. Also es ist ein wahnsinniger Ausnehmjob. Die überwachen dich inzwischen und so weiter. Auch das wird später ein Thema. Du fühlst mit diesem Filmon total mit irgendwann. Ja. Also der telefoniert dann immer mit seiner Frau und er hat ein kleines Kind. Israel heißt dieses Kind. Du fühlst mit denen mit, wie er mit denen telefoniert und versucht irgendwie so würdevoll wie möglich darüber zu kommen. Dann hat er einmal in einer skurrilen Szene hat er Telefonsex mit seiner Freundin. Und du merkst, er ist einfach ein armer Mensch. Und so geht es so über mehrere Städte und ja eigentlich um die ganze Welt. Also so wie der Thomas Gadi auch gereist ist, um überall. Er hat mit Lieferanten gesprochen, er hat mit den Firmen gesprochen, er hat ganz viel darüber gelesen. Er ist selbst ja, hat lange in Israel gelebt, also Tel Aviv kennt er in- und auswendig. Interessant ist an dem Buch, finde ich, dass in jeder Stadt, über die er schreibt, das auch so einen Ton hat, der irgendwie zu dieser Stadt passt. Also wo du so eine Vorstellung hast.
Ja.
Das ist überhaupt nicht stringent geschrieben, das Buch. Der beherrscht so ganz viele unterschiedliche so Stile. Das ist spannend, das verwirrt aber auch, weil es ist nicht weglesbar, sage ich mal. Aber, was ich vorhin schon sagte, jeder hat irgendwie so ein, also es zieht dich jedes Mal rein. Also hier ist zum Beispiel, manchmal ist auch von Leuten die Rede, die tauchen dann nur kurz auf. Ich habe jetzt hier nochmal so eine Stelle, weil ich das ganz spannend finde. Das war halt eine Frau. Das lese ich jetzt auch nochmal kurz. Gerne hätte auch Sachin auf diese gefährlichen Fahrten verzichtet. Nichts war einfacher, als Essen an irgendeine abgelegene Adresse zu bestellen. Den Rider, so heißen die übrigens, Rider weltweit, dort niederzuschlagen und Fahrzeug und Geld zu rauben. Solche Fälle waren unter den Riders bekannt. Und noch dazu fuhr Sachin eine teure Hero Roadster 500. Und noch dazu war Sachin eine Frau. Pfefferspray in der linken Bonanza-Hosentasche, ein Messer in der rechten und los ging die Fahrt. Alle Riders wussten, welches die gefährlichsten Orte waren und keiner wollte dorthin. Die Bestellungen wurden von einem Algorithmus an die Lieferanten verteilt. Es war also reine Glückssache, eine Art russisch Roulette. Technisch war es möglich, eine Lieferung abzulehnen und ab und zu tat Sachin das auch, wenn sie die Gefahr manchmal nicht ertragen konnte. Aber jede Ablehnung einer Bestellung bedeutete einen automatischen Punktabzug auf der Bonanza-App und eine mögliche Senkung ihres Rankings. Für dieselben Fahrten bekam ein Gold-Status-Rider dreimal so viel Geld wie einer der Blue. Und wenn du auf Blue warst, musstest du sehr, sehr viel schneller liefern, um genug Geld für dein Leben zu verdienen. Was für dein Leben schlecht war und auch nicht weniger gefährlich, als zu irgendeiner verlassenen dunklen Straßenecke zu fahren, dein Fahrzeug dort zu parken und rauf in eine Wohnung zu gehen, wo du nicht weißt, ob dir jemand nett Danke sagt und ein Trinkgeld gibt oder dich ersticht, dein Geld nimmt, runter auf die Straße geht und dein Fahrzeug in irgendeinen Schuppen bringt. Das sind also so diese ganzen Ängste, mit denen die regelmäßig leben. Was halt interessant ist, also das ist einfach mal so ein Ausschnitt der Filmer, der versucht halt Deutsch zu lernen, weil der will ja irgendwann in Berlin leben. Und er hat auch eine Lehrerin und seine Frau und seine Tochter lernen auch bei dieser gleichen Lehrerin. Er macht das per Telefon, per Handy. Und die lernen auch bei ihr. Und irgendwann wechselt die Perspektive. Das ist eine gewisse Nina, die studiert in Berlin. Und die macht ein Austauschjahr in Delhi. Mhm. Und fährt dann nach Delhi und verliebt sich in einen. Und der ist aber auch ein Fahrer. dem passiert was ganz Schreckliches. Auch das ist ja gang und gäbe, dass die auch verunglücken.
Ja.
Und dann gibt es da noch so eine Liebesgeschichte, die sich so zwischen den abspielt und was dann auch hinterher alles passiert, wie sie so das Leben und so weiter recherchiert. Der wird einfach auf einer Kreuzung überfahren, dieser Fahrradkurier. Und dann wird auch wieder die Perspektive gewechselt, weil nämlich dann regt sich eine Frau unheimlich auf, dass das Essen nicht kommt. Und die können die dann tracken und sehen, also so wie so, so eine Sendungs-Nachsendeadresse, wo du so siehst, wo ist denn mein Essen gerade? Und dann sieht die, ja, der ist immer noch auf dieser Kreuzung. Und irgendwann fährt dann halt diese App, also sie sieht auf der App, wie der in eine andere Richtung fährt, nämlich ins Krankenhaus und dann verstirbt und so. Also das sind auch total so dramatische Geschichten, aber es gibt auch richtig lustige Passagen. Und so Sachen, also die sind wahnsinnig schräg. Also meine Lieblingsgeschichte ist eigentlich, plötzlich erzählt nämlich jemand aus einer Ich-Perspektive,
ja,
relativ spät im Buch eigentlich, so nach zwei Dritteln, würde ich mal sagen. Du merkst irgendwann, das ist total autobiografisch. Das ist der selber eigentlich. Und er hat irgendwie so einen Preis gekriegt, für so einen Literaturpreis, und fährt mit seinem Kumpel nach Istanbul zur Haartransplantation.
Ach so, ja, ja.
Das ist wahnsinnig, wahnsinnig witzig. Die haben halt einen Termin bei so einem Guru, der das eben macht.
Und das ist Istanbul sehr bekannt für,
ja,
für
genau,
Haartransplantationen.
Genau. Und er beschreibt das schon im Flugzeug, wie so viele kahle Leute da vor ihm sitzen und so weiter. Und hier ist so eine Passage, die das so, wo man auch so sieht, wie witzig der auch schreiben kann. Man fragt sich übrigens die ganze Zeit, was haben die denn jetzt
damit zu tun?
Mit Lieferanten zu tun. Also sie überlegen dann, ob sie es dann wirklich machen, die zögern dann nochmal und so. Und dann lernt er so einen Angler kennen, der ihm so seine ganze Lebensgeschichte erzählt. Die ist auch voll abgedruckt. Das ist so eine ganz herzzerreißende Liebesgeschichte von so einer Frau, die ihn total ausnimmt. Und das wird immer dramatischer. Und du denkst immer, boah, wo führt das denn jetzt alles hin? Und es ist ganz banal. Sie haben diesen Termin in der Praxis,
ja,
und es gibt einen Streik, eine Demonstration auf der Straße von Lieferanten. So, und dann kommen die Lieferanten auch wieder vor, weil die ganz, kommen dann, weiß nicht, über 20, 30 Seiten gar, ist von Lieferanten gar keine Rede mehr. Aber ich will das nochmal kurz lesen, weil ich das witzig finde, wie er mit seinem Kumpel, also das ist so sein bester Freund, und beide haben schütteres Haar inzwischen und wollen dagegen was tun.
Und sind jetzt in der Praxis in Istanbul?
Ja, nee, sind im Hotel. So. Den nächsten Tag gehen Sie dahin. Aber es ist wahnsinnig schön geschrieben irgendwie. Nach dem Abendessen nahmen wir ein Taxi ins Hotel. Von der Lobby gingen wir noch in die Bar auf ein letztes Bier. Wir setzten uns direkt an den Tresen. Dort saßen auch noch ein Paar und etwas weiter noch zwei Männer. Neben uns ein Mann, allein der mit seinem Handy spielte, und uns gegenüber noch einer, der einsam vor sich hintrank. Alle Männer in diesem Hotel befanden sich in verschiedenen Phasen der Glatzenbildung. Mittags war ich nur schnell durchs Hotel gelaufen, um meine Tasche ins Zimmer zu bringen, und gleich wieder runtergegangen. Ich hatte noch nicht darauf geachtet, was das für ein Ort war. Hier herrschte eine deprimierende Atmosphäre, eine Atmosphäre von trauriger, verletzter Männlichkeit. Ich schaute mich um. Die Bar war nun schwach beleuchtet, gleichsam in Scham gehüllt. Plötzlich sah mir dieses Hotel wie das Heartbreak Hotel aus, ein 5-Sterne Boldhead Hotel für Männer, für uns, deren Selbstwertgefühl erschüttert war, deren Selbstbild an der Zeit gelitten hatte oder immer schon nur leidlich gewesen war und erlöst werden sollte. Aber wir fanden uns doch alle auf der Schwelle zur Auferstehung. Nur noch eine Nacht trennte uns von unserem zweiten Ersprießen. Hier hätte ja auch Festfreude herrschen können, ein dionysisches Pilgerfest von Menschen, die eine mühsame, lange Reise auf sich genommen haben und angekommen waren. Die Rettung war zum Greifen nah, doch so war es nicht. Wow, ist das deprimierend hier, sagte ich zu Ronan. Der Barmann stellte uns das Bier hin, wir stießen an. Und dann beschreibt er halt so einen Haartransplantationsarzt, der so ganz fein, so ein ganz feines Studio hat und dann immer so die alle selbst überwacht und der sich wahnsinnig viel Geld verdient, und dann werden die in so einem ganz edlen Haus da so bewirtet und so.
Ja.
Also die bringen dich dann auch unter in so einem Hotel, in so einem total teuren Hotel, das alles schon gleich so ein Stil von gleich so ein Luxus halt hat. Naja, und so wechseln die Figuren immer, der kommt dann auch nicht mehr vor, also er selbst. Ich würde mal sagen, er ist das selbst, oder es sind zumindest Teile von ihm.
Ja.
Er sagt auch in so einem Interview, Thomas Gadi sagt in so einem Interview auch, naja, er hat ja auch schon schütteres Haar, und das ist ja so der Hinweis, und dann noch in Ich-Form geschrieben und so. was ich interessant finde, ist mal so die Perspektive zu wechseln, sich in diese Rolle der, der Lieferanten zu versetzen, was das bedeutet eigentlich, unter welchen Umständen die teilweise arbeiten müssen. Und das ist auch in Deutschland, also eine Passage spielt ja auch in Berlin. Da ist das nicht besser oder anders als irgendwo sonst.
Da lernt man aber nicht die, seine Familie da kennen, ne, von der du erzählt hast.
Doch, doch, die lernt man auch teilweise kennen.
Ja,
die lernt man schon kennen. Sie überredet ihn dann auch einen Deutschkurs zu machen. Der will dann zu dieser Nina, die ja dieses Austauschjahr macht. Und er landet aber bei einer anderen Lehrerin, die auch gut ist. Und da lernt er auch einen Freund kennen, mit dem er sich immer austauscht und so. Und das sind ganz... ganz tolle, bewegende Gespräche auch so zwischen, zwischen denen. Ich will gar nicht so wahnsinnig viel erzählen, weil es immer wieder so neue Geschichten gibt, neue Verwicklungen gibt. Aber über allem stehen halt diese Idee des Lieferns. Und ich meine, der hat sich 3 Jahre lang damit beschäftigt, mit diesem Thema.
Ja, das finde ich schon cool. Also so Leute, die oder Autoren, die so genau recherchieren,
ja.
Das finde ich immer sehr interessant.
Und es ist gar nicht, weil man würde jetzt denken, ne, wir sind ja beide auch Journalisten, dass das so einen journalistischen Stil hat. Hat das nicht. Das ist total belletristisch. Also es ist total nach, das ist ein Autor, ein Buchautor, das merkst du.
Ja.
Der benutzt zwar die Fakten, aber umschreibt, das hast du mir auch gerade so ein bisschen gehört, umschreibt das auch total blumig und schön geschrieben ist das Buch. Macht total Spaß. Also ist ein ganz toller Tipp. Ist auch überall wirklich super besprochen worden. Ich fand es am Anfang, hatte ich ja vorhin schon gesagt, so ein bisschen schwierig reinzukommen, weil das so viele Schauplätze sind und plötzlich ist von einem komplett neuen Menschen die Rede. Und dann die Faszination, dass, wie gesagt, nach 2, 3 Seiten, du wissen willst, wie geht es denn jetzt mit dieser Person weiter?
Ja, ja.
Das ist schon eine Kunst, die, die toll ist.
Ja, finde ich auch. Ja, 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 ja. Das finde ich auch immer sehr gut.
Ja. Ja, ist im Tropenverlag erschienen. Thomas Gadi. Cooles Cover, finde ich übrigens.
Ja, stimmt. Stimmt.
So ein Auslieferer mit so einem riesen Kasten auf dem Rücken, auf so einem kleinen Motorrad, in so einer typischen orangenen Box, wie die, die auf dem Rücken haben. Ja.
Ja, das ist, glaube ich, aber eher so eine Standortmarkierung, ne? Die sieht man auch bei Google Maps immer.
Ja.
So dieses
aber so sehen ja auch diese Rucksäcke manchmal aus.
Ja,
also die Lieferando-Rucksäcke sehen ja genau so aus. Und die haben halt durch die Pandemie wahnsinnig dazu gewonnen.
Mache ich so gar nicht. Ne? Ich lebe ja in Hamburg, aber so Essen bestellen...
Machst du nicht?
Nee. Nee, wir gehen lieber immer irgendwo hin. Also finden wir viel besser. Ja. Oder ich gehe irgendwo hin und hole uns irgendwie was. Haben wir auch schon ewig nicht mehr gemacht. Aber so dass so ein Mensch mit einem Rucksack zu uns so hochstiefelt, das habe ich noch nie gemacht.
Ja.
Also ganz früher... So als das in den Pizzaservice aufkam.
Ja,
so da schon.
In Hamburg Smileys.
Ja, genau.
Die durchgematschte Pizza.
Und was es da so alles gab, so, das gibt es ja alles gar nicht mehr. Also Smileys gibt es schon noch. Das hat sich dann auch alles, der ganze Markt hat sich dann auch wieder komplett so reguliert irgendwie.
Ja.
Da schon, ne? Also mal so eine Riesenpizza irgendwie zum Videoabend oder zum Fußballabend oder irgendwie so. Ja, das schon.
Ja.
Aber jetzt so Lieferando-mäßig noch gar nicht.
Nee.
Oder wollt oder
was? Ich habe tatsächlich, ich habe einen Dreh gehabt in Berlin, genau zur Pandemie. Und da waren die Hotels ja auch, es gab ja nicht mal einen Kühlschrank, es gab nichts, es war tot. Also man konnte ja froh sein, wenn man überhaupt irgendwo reinkam und so. Und da waren ja alle Restaurants geschlossen und da konnte man tatsächlich nur über Lieferando, also das war zumindest meine Erfahrung, da Essen bestellen. Und die sind da in den Hotelgang gekommen und haben dir das Essen gebracht.
Ja, ja.
Und dann gibt man denen hoffentlich ein ordentliches Trinkgeld, weil wir sehen, unter welchen Umständen die da ausliefern. Aber sonst benutze ich es auch überhaupt nicht.
Ja. Ja, das war schon irgendwie gruselig. Ne? Also es gab auch noch so einen Chinesen in Meldorf.
Ja, an der Westküste, für alle, die an der Nordseeküste ist.
Ja, und die fing dann ja auch an, also viel, das haben ja auch viele Restaurants gemacht, dass du dann da dein Essen abholen konntest.
Ja.
Das gab es ja auch. Ne?
Genau.
Und bei denen war das so, da hast du dann natürlich, ne, wie das immer so ist, du rufst an, ja, ich will die 53 scharf mit alles so ungefähr. Und dann hieß es immer so, ja, Viertelstunde ist das fertig.
Mhm.
Und dann kamst du denn da an, kamst in dieses Restaurant, wo kein Mensch drin saß, wo man nur in der Küche jemanden werkeln hörte so und dann wurde dir dein Essen dann da rausgestellt und dann bist du wieder gegangen. Und das ist danach nie wieder ein normales Restaurant geworden. Also die haben einfach mal so weitergemacht.
Also was mich so ein bisschen, weil er ja so recherchiert hat, wird das ja auch alles stimmen, sind diese Strukturen dahinter. Und so mit Menschen so umzugehen und das so zu organisieren und zu perfektionieren, dass du diese, den Ärmsten der Armen, die hierher kommen und versuchen irgendwie zu überleben, das Leben auch noch so schwer macht. Und dann noch von dem wenigen Geld, was wir in 30-40% abzukassieren, von der Kohle. So, und wenn du dich da wehrst oder wenn du sagst, nee, mache ich nicht mehr mit, dann lassen sie dich halt auffliegen. So, die sind immer am längeren Hebel.
Ja. Ich wusste auch gar nicht, dass es so verschiedene Kategorien gibt, so Leistungskategorien.
Das wusste ich auch nicht.
Das ist ja furchtbar.
Das ist furchtbar, ja, also furchtbar. Ja, also man hat, man kriegt schon so einen ganz guten Eindruck, aber es ist eigentlich nicht, das ist gar nicht der Grund, warum ich das Buch so empfehle, sondern es ist eine Sache interessant und das mal so zu hören, sondern es sind schon eher die Charaktere, wo man schon dicht dran ist, also wo man schon so in das Innenleben dieser Menschen so einsteigt. Oder auch dieser Angler da in Istanbul, der da fischt, der ihn da so anspricht, die kommen dann irgendwie so ins Gespräch, der ihm seine ganze Lebensgeschichte erzählt. Das hat überhaupt nichts mit Liefern zu tun. Der hat einfach Bock, so eine Geschichte zu erzählen. Und auf sowas muss man sich einlassen, da muss man Lust zu haben. Ich hatte das eigentlich gar nicht und dann hat es mich aber doch irgendwie gepackt.
Ja, gerade wie du das auch erzählst, ne? Das schafft es sofort, wenn neue Leute auftauchen, dich da so reinzuziehen. Und du machst ja auch eine kleine Weltreise. So.
Ja, du machst eine Reise. Ja. Und du bist wirklich in diesen Städten. Und ich finde das schon spannend, dass der irgendwie auch so die Tonalität so ändert. Irgendwie. Ich kann das gar nicht so richtig erklären, aber in Delhi spürst du schon die Hitze irgendwie so, dass das alles so drückend und überlaufen und voll und eng ist. Und so.
Ja.
Ja, das war mein Tipp für heute.
Ja, sensationell. Ja, dann kommen wir mal zur Auftragskillerin.
Ja,
ich muss sagen, das war echt wieder so eine Entdeckung.
Wie bist
irgendwie
du darauf gekommen?
Ja, tatsächlich hat mir die Verlegerin geschrieben. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, nur weil die euch geschrieben haben, macht ihr das Buch. So ist es nicht.
Ne? Nee, da sind wir völlig entspannt.
Sie meinte irgendwie so, ja, vielleicht ist das ja was für euch und so, schaut doch mal rein. Und dann habe ich gesagt, ja klar, warum nicht? Und es hat sich echt total gelohnt. Also ich hätte wirklich nicht erwartet, dass mich da, oder nicht damit gerechnet, dass mich da so eine Geschichte erwartet, wie sie jetzt hier beschrieben ist. Das ist wirklich wahnsinnig gut gemacht. Auch auf eine Art und Weise, die mir auch so komplett neu war. Also es geht um eine Auftragskillerin. Mhm. Es wird dann hier so auf den ersten Seiten beschrieben, wie sie das eigentlich wurde. Und das macht total Spaß, das zu lesen. Hier, das ist die Karte.
So
da
eine Karte, ja.
Hat
Wo spielt das denn?
Auch an verschiedenen Orten. Mhm. Das spielt in Rio, das spielt in Paris, teilweise auch in Frankfurt. Also auch an verschiedenen Orten dieser
auch
Welt.
So eine Reise, interessant.
Die Geschichte geht so von 2017 bis 2025, umfasst also so um die 8 Jahre. Und es geht um Marie. Und Marie ist diese Auftragsmörderin. Die ist 31 Jahre alt, jedenfalls als sie in Paris ist. Da geht es um das Jahr 2019. Mhm. Während ihrer Zeit in Paris wird sie 32. Also das ist jetzt nicht so wesentlich, wollte ich aber nur mal so gesagt haben. Ich will gleich mal so den Anfang mehr oder weniger vorlesen.
Ja, das ist immer gut.
Weil ich ihn auch ganz schön fand. Mhm. Ein schicksalhafter Moment hat genügt, um mich zu der werden zu lassen, die ich heute bin. Dass ich mir vorkomme, als wäre ich mit einer kleinen Papierschere aus dem Leben geschnitten worden. In der Psychiatrie sagten sie mir, mich träfe keine Schuld. Ich müsse verstehen, dass das, was mir passiert war, nichts mit mir zu tun hat. Verstehen sei wichtig, um zu begreifen. Wäre nicht jede Regung in mir erloschen, hätte ich wahrscheinlich darüber gelacht. Natürlich hat es mit mir zu tun, mit dem, was ich in mir trage, was ich nicht fühlen kann. Ich möchte so gerne loslassen können, auch von mir selbst. Mich nicht an das bisschen Leben klammern, das mir nicht zusteht. Jeder Tag ist so anstrengend, wenn die Erinnerung auf den wunden Punkt meiner Seele trifft. Manchmal frage ich mich, wie es sein kann, dass mein Kopf arbeitet, obwohl ich doch wie betäubt bin. Ein Widerspruch? Nicht für mich. Mein Leben ist ein Widerspruch. Mein Name ist Marie. Seit 6 Jahren Marie Gidders. Und seit 6 Jahren bringe ich Menschen um, gegen eine entsprechende Bezahlung.
Wow. Wow, super, super, super Anfang. Man fragt sich natürlich sofort, was ist denn mit ihr passiert? Ich hoffe, das löst sich auf im Buch. Sie scheint ja...
Ja, und vor allem da ist auch der Begriff Psychiatrie gefallen. Mhm. Also du wirst natürlich sofort neugierig. Ne? Was ist da denn los? Was ist denn da jetzt der Hintergrund?
Ja.
Die Geschichte, also ihre Geschichte begann ja schon weit vorher, aber die Geschichte in dem Buch beginnt im Jahr 2025. Mhm. Und sie liegt mit dem Mann im Bett, den sie längst hätte umbringen sollen. Also das war auch so ein Auftrag.
Okay.
Und sie sagt dazu, ich schlafe manchmal mit meinen Opfern, bevor ich sie töte.
Oh Gott.
Mit Männern wie mit Frauen. Eine einfache, unkomplizierte Angelegenheit. Ein letzter Höhepunkt vor dem Jenseits. Pflichtfreie Beziehung kurzer Natur. Es unterstreicht meinen egoistischen Charakter. Ich vertrage keine Beziehung mehr. Sex ist nur noch Bedürfnisbefriedigung. Wer mit mir schlafen will, darf nichts erwarten. Also das ist alles noch so echt so am Anfang. Ne?
Ja,
also
ja.
Das ist natürlich, ich finde das sensationell. Da
ich
bist
auch.
Du so, ja, da, ja. Da wirst du schon richtig reingezogen in diese, ja, Story. Und du fragst dich echt so, ja wow, irgendwie, das ist ja echt irgendwie krass. Was steckt dahinter und wie geht das wohl aus? Das fragst du dich sofort in dem Moment. Und du willst es unbedingt wissen natürlich.
Klar.
Naja, und ihr Opfer da im Bett, das ist Vincent und das ist ein Kunsträuber.
Mhm.
Und der Auftraggeber dieses Mordes, der Grund, warum sie ihn also umbringen soll, also der Auftraggeber ist der Kunstsammler,
mhm,
und dieser Mord soll rein auch als Abschreckung dienen, ne? Dass so einer, also dass der Boss keine Nachahmer findet, dass gleich klar ist, wer hier irgendwie mit meinen Kunstwerken irgendwas machen will, der ist tot.
Ja.
So, das ist die klare Botschaft, die dahinter steckt. Er, dieser Vincent, dem sagt sie das auch irgendwann. Naja, ich soll dich eigentlich töten.
Mhm.
So, oder ich soll dich töten. Du solltest eigentlich längst tot sein. Und der bleibt da eigentlich ganz cool. Der sagt nur so, aha, du bist also sowas wie eine Profikillerin. So, muss, mhm, ich das so verstehen irgendwie? Und das irritiert sie so ein bisschen. Also das Buch ist auch aus der Ich-Perspektive erzählt.
Ja.
Du bist also eine Profikillerin und ihre Antwort auf meiner Visitenkarte steht Eventmanagerin. Das klingt zeitgemäßer. Und ich finde, das beschreibt es auch ganz gut. Aber er fürchtet sich also überhaupt nicht vor ihr. Also er kann sich überhaupt nicht vorstellen, dass sie
ihn umbringt.
Dass sie, genau. Er will stattdessen wissen, wie kam es denn dazu? Wieso, mhm, wieso bist du denn jetzt so eine Auftragsmörderin, ja, geworden?
Und gar nicht, warum soll ich denn jetzt hier umgebracht werden?
Genau, sondern okay, warum bist du,
warum bist
du das?
Wie konnte das passieren?
Genau, warum bist du das, was du bist? Und das erzählt sie ihm jetzt auch. Und jetzt beginnt also ihre Geschichte.
Super.
Und sie fängt also an in Paris, das ist 6 Jahre vorher. Und du weißt bis hierhin, okay, also da ist irgendwas Schreckliches passiert, das war nochmal vorher. Was ist völlig unklar? Ja, seit 6 Jahren Profikillerin, also musst du ja mit Mitte 20 musst du ja Profikillerin geworden sein.
Ja.
Wie geht das denn? Also, ja, ne? Und sie sitzt also in Paris, das wird so beschrieben, wie sie da so also immer in so einem Café sitzt und so weiter. Und da begegnet sie einem Franzosen, Henri Junot. Und der spricht sie da also an und das ist auch echt richtig genial gemacht. Das ist so ein Typ, der hat eine außerordentlich gute Menschenkenntnis, der kann Körpersprache lesen wie kein zweiter und der hat sie also beobachtet schon eine ganze Zeit lang und das ist richtig, also diese ganze Geschichte ist auch richtig, richtig, richtig cool beschrieben.
Du hast das Buch aufgeschlagen, nur mal so, du bist noch sehr am Anfang.
Ja, genau, ich bin noch sehr am Anfang. Ja. Also ich müsste jetzt eigentlich 4 Seiten vorlesen, weil ich das so cool fand.
Ja.
Das mache ich jetzt aber nicht.
Das kenne ich, das Problem, ja.
Also er hat sich ihr so gerade vorgestellt, so, oh, bonjour madame, darf ich mich ja zusetzen und so weiter, ist doch ein schöner Morgen und so. Und dann kommen sie so ins Gespräch und dann sagt er so, ja, ich bin Henri Junot. Ja, warum kennen Sie mich denn? Ja, weil ich Sie schon seit vielen Tagen beobachte. Und Ihre Reaktion, ich weiß, sagte ich, es sind inzwischen sogar Wochen. Sie wissen das? Also sensationell, die Überraschung liegt total auf Ihrer Seite. Und dann sagt sie ihm so, ja, ich sitze ja hier so seit 3 Wochen jeden Tag in diesem Straßencafé und dann beschreibt sie so, was sie so an, wie sie so ihn beobachtet hat, ja, und sie sitzen ja immer da und da und neulich hat das nicht geklappt, da mussten sie dann drinnen warten und so weiter. Und das findet er also ziemlich klasse und er sagt dann am Ende dieses Gesprächs, Sie sind gut, sagt er dann, Sie sind sehr gut, ich fühle mich geschmeichelt, sollten Sie nicht, doch, ich bin Ihnen aufgefallen, Ihnen, einer äußerst attraktiven jungen Frau, das schmeichelt mir schon etwas. Ich kenne nämlich mein Spiegelbild. Also es ist sehr unterhaltsam geschrieben.
Ja, stimmt.
Und es ist jetzt also so, dass er sie jetzt ausbildet. Und zwar auch in Sachen Menschenkenntnis. Er gibt ihr sein gesamtes Wissen weiter, weil er sieht in ihr etwas, er sieht in ihr ein Talent, das sie selber gar nicht kennt. So wird das hier beschrieben. Und er sucht eine Nachfolgerin, weil er will sich langsam aus diesem Geschäft zurückziehen. Und er ist der Meinung, dass er jetzt in ihr also die wahre
Nachfolgerin
gefunden hat. Das ist ja auch noch ganz lustig. Er macht mit ihr mal so Experimente. Ne? Also schauen Sie sich mal den an und so. Was glauben Sie denn? Was ist das für einer? Oder schauen Sie ja, doch mal dieses ja, Paar sich da ja, an. Sind die beiden glücklich verliebt oder sind sie es nicht? Und dann soll sie immer so raten. Dann gibt er so seine Einschätzung. Ja, also sie ist total in ihn noch verliebt und so von ihrer Seite aus sind doch alles okay. Aber von ihm nicht. Gucken Sie mal an, wie er sich so verhält und so weiter. Und du liest das so, ah. Und dann tatsächlich hat er komplett recht gehabt. Die beiden trennen sich dann irgendwo an so einer Ecke. Er läuft zur U-Bahn-Station, da wartet eine andere, mit der er dann da wild auf dem Bahnsteig rumknuscht. Und dieser Henri Genot, der schickt dann die Marie dann auch so hinterher. Ja, ja, gucken Sie mal an. Also da vergehen keine 10 Sekunden, da werden Sie wissen, was los ist und so. Und dann ist es dann tatsächlich so. Also das ist echt sehr, sehr, sehr unterhaltsam.
Was ich ja, also da ergeben sich so ein paar Fragen. Die eine ist, ich meine, sie ist eine Killerin. Mit wem identifiziert man sich? Hast du eine Sympathie für diese Killerin?
Ja, also sie ist natürlich so ein Charakter, mit dem
kann man was anfangen.
Ja, mit dem kann man was anfangen. Auf der anderen Seite, mit dem hatte man noch nie vorher was zu tun gehabt, natürlich. Ne? Also das ist natürlich klar. Ich weiß nicht, ob man
fühlt sich, man mit ihr mit oder mit den Opfern?
Ja, man fühlt schon mit ihr mit. Mhm. Man fühlt schon mit ihr mit, weil irgendwann wird ja klar, was da mal war,
ja,
und warum sie so handelt, wie sie handelt. Und du findest sie schon irgendwie gut, diese Frau. So.
Ja, ja.
Das
ja,
kann man schon okay, sagen. Okay. Und es trifft ja auch keine, wie soll man sagen, keine Unschuldigen. Also
ach so,
diejenigen, die, ne, der eine ist eben halt dieser Kunsträuber, gibt noch andere. Also es gibt, das sind halt Menschen, die es verdient haben zu sterben.
Das hast du nicht wirklich gesagt.
Dann ist hier noch so eine andere Szene. Bleiben wir bei Ihnen vorher fort, also Henri Genot und die beiden sitzen da noch zusammen. Ein Mann geht vorbei, ihre Augen werden schwer und der Kopf sinkt unmerklich ein Stück nach unten. Ein anderer Mann geht vorbei, ihre Schultern drücken sich leicht nach hinten durch. Ihre Augen ziehen sich zusammen. Also er beschreibt sie, wie sie andere Menschen beobachtet. Das hat er sich auch genau eingeprägt. Ne? Oh, Sie können sich vorstellen, was ich in diesen Momenten alles über Sie erfahren habe. Eine ältere Dame schlurft langsam an Ihnen vorbei. Sie wenden sich nach einem Moment des Erstarrens seitlich weg. Soll ich weiterreden, Mademoiselle? Lesen Sie es doch an mir ab, erwiderte ich spitz. Also die ist auch ziemlich, ziemlich schlagfertig. Ja. Fand ich echt so ganz, ganz witzig. Auf jeden Fall ist dieser Henri Genot, das ist wirklich ein Meister, der Körpersprachenanalyse. Ne? Also der kann Menschen da sofort ganz gut einschätzen, was das für Menschen so sind.
Ist denn auch klar, wer die Auftraggeber sind?
Ja, das bleibt mehr oder weniger. Also wie gesagt, beim Kunsträuber ist es ein Kunstsammler,
ja, ja,
der da betroffen okay, war. Ne? Also so richtig klar wird es nicht, sondern die bekommt halt so ihre Aufträge und handelt dann. Und man ist auch nie bei so einem Mord dabei eigentlich.
Es ist genau,
immer,
das war die
immer nur erwähnt, ja, dass es so passiert.
Ja. Ja.
Außer eben halt bei dem Typen, mit dem sie da im Bett ist. Da ist man dabei, den sie da eigentlich... wo der Auftrag klar ist. Das ist ja dieser
Kunstsräuber. Würde einen ja jetzt interessieren, ob er das tut oder nicht? Ob sie es tut oder nicht?
Ja, das würde einen sehr interessieren, ob er das tut oder ob sie das tut oder nicht.
Das ist sicherlich richtig. Das wirst du jetzt nicht sagen.
Naja, und dann beginnt langsam so diese Ausbildung. Und dann heißt es ja auch an einer Stelle, nutzen Sie Ihr Wissen, um zu spielen, um zu manipulieren, mit Ihrer Mimik und Gestik, mit Ihren Worten und der Modulation derselben. Setzen Sie geschickt Pausen, lenken Sie Ihr Gegenüber in die gewünschte Richtung, um leichtes Spiel zu haben. Es wird nicht merken, dass Sie es lenken. Stellen Sie Fragen. Wer fragt, führt das Gespräch. Die meisten Menschen reden sowieso am liebsten über sich selbst. Wenn Sie das geschickt nutzen, haben Sie gewonnen. Und so geht das also noch eine ganze Weile weiter. Und,
also Teil ist diese Ausbildung.
Quasi. Ja, genau. Das ist also dieses Paris-Kapitel. Mhm. Und am Ende ist sie dann soweit. Also es dauert wirklich ein paar Wochen, wo er erstmal so mit ihr arbeitet. Und sie soll sich dann irgendwann entscheiden, ob sie das jetzt wirklich will oder nicht. Und sie soll das wirklich klar entscheiden, ob nun ja oder nein.
Ja.
Weil es gibt dann kein Zurück mehr. Also ne, wenn sie nein sagt, klar, okay, dann sieht man sich halt nie wieder.
Mord,
dann, ja. Genau. Aber, und wenn sie ja sagt, alles klar, dann geht das hier los.
Ja.
Auf jeden Fall sind sie dann irgendwann an der Stelle, wo sie das jetzt also machen soll. Sie besuchen da so einen Typen in so einem Hinterhof, der also da mit dazugehört zu dieser ganzen Auftragskiller-Geschichten. Dürer heißt der. Und der soll sie jetzt in die Kunst des Schießens einweisen. Also wie man wirklich gut mit einer Waffe umgeht. Probieren Sie bitte, sagte er und legte mir die Waffe in die Hand. Dürer wird sie in die Kunst des Schießens und Treffens einweisen. Dürer, der Schweigsame, reichte erst Genot, Damir einen schalenförmigen Gehörschutz. Pierre Durand wollte mir zeigen, wie ich die Waffe zu halten hätte. Ich ignorierte ihn. Wozu unnötig lange aufhalten? Ich drückte meinen Arm durch, hob ihn zügig an und schoss auf die Pappkameraden. Viermal. Kein Fehlschuss. Alle in Herznähe. Durand sah Junot an. Junot sah mich an. Der braucht euch nichts beibringen, Henri, nuschelte Durand. Er pfiff anerkennend durch die Zähne. Wieder tasteten seine Augen über mich. Ich war soeben noch einen Tick unwiderstehlicher geworden. Und dann beginnt schon fast das nächste Kapitel und das spielt nochmal 2 Jahre vorher in Rio de Janeiro. Mhm. Und in Rio de Janeiro will sie einfach, sie fährt dahin, weil sie will einfach nur sterben. Weil irgendwas ist ja passiert.
Ja.
Und sie treibt sich da auch ganz bewusst in den Favelas rum. Ihr ist alles scheißegal. Mhm. Wenn sie da erschossen wird, ist ihr das auch wurscht. Da lernt sie dann auch so einen Typen kennen, der so, ja, der gehört irgendwie so ja, zur organisierten Kriminalität offenbar. So. Und auch da bekommt sie eine Waffe in die Hand und soll schießen. Und da offenbart sich plötzlich, dass sie irgendwie ein Talent hat, mit Waffen umzugehen. Also die kann von Natur aus, ist die an der Waffe richtig gut. Mhm. Und das wird ihr da in Rio de Janeiro plötzlich bewusst. Jetzt kann man ja denken, ja gut, das ist ja ein bisschen unrealistisch irgendwie. Warum eigentlich? Also wie kann das sein? Aber mein Gott, jeder hat irgendwie ein Talent. Manche ja, wissen davon
das,
gar nichts.
Da würde ich mich überhaupt nicht dran stören.
Ja, und die kann einfach gut mit einer Waffe umgehen. Mhm. Mehr will ich eigentlich gar nicht sagen, weil wie gesagt, das Buch ist ja nur 172 Seiten lang. Ich bin jetzt 162 Seiten lang. Ich bin jetzt schon so ich habe jetzt so einen Querschnitt von so 70 Seiten erzählt. Eigentlich schon viel zu viel.
So viel. Ja, ja.
Aber das ist wirklich so genial geschrieben, dieses Buch. Das macht so Spaß.
Weißt du was über den Wolf Ingo Hertel?
Ja, der kommt aus dem Hessischen und veröffentlicht seit 30 Jahren schon Romane. Teilweise auch als Nathalie Hallwart oder Hallwart.
Tatsächlich.
Also schreibt auch unter einen Frauennamen Romane. Und ist auch so ein Typ, der auch viel recherchiert. Also der schreibt auch so historische Romane. Jetzt kommt ein weißer Frachter vorbei.
Vollbepackt.
Ja. Naja, auf jeden Fall dieser Wolf Ingo Hertel, also hat schon ein paar Romane veröffentlicht, auch historische Romane. Und das ist auch so einer, der viel recherchiert. Also er hat auch mal einen Roman geschrieben, da ist der Schauplatz der Amazonas. Mhm. Und da hat er auch monatelang recherchiert, um das richtig gut rüberzubringen, damit das auch so ein bisschen Hand und Fuß hat. Also ja, das ist einer, der schon viel geschrieben hat. Seine Frau, er ist verheiratet, schreibt auch Krimis, die da in Langen spielen. Mhm. Ja, das ist so das, was man über Wolf Ingo Hertel so sagen kann.
Ja, okay.
Und ich glaube, ohne dass ich jetzt sein großes Werk kenne, dass dieses Buch, kurz bevor der Tag beginnt, ist die Nacht am dunkelsten, dass das ein Roman ist, der ja komplett was Neues ist. Wohl auch die Art und Weise, wie er so schreibt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er schon mal so etwas Ähnliches so geschrieben hat.
Ja.
Und auch unsere Freundin aus dem Ultraviolett Verlag, die war total angetan. Die meinte, ja, der schreibt normalerweise ganz andere Sachen und jetzt das hier. Und das ist wirklich super und so weiter. Und ich kann ihm wirklich nur zustimmen. Das ist wirklich so eine tolle Geschichte. Und vor allem, ich hätte es auch noch locker länger als 162 Seiten.
Ja.
Mir durchgelesen. Und ich finde auch, man hätte vielleicht tatsächlich mal wirklich mal bei so 1, 2, 3 Morden mal so dabei sein müssen.
Ja, ja.
Um, ne, also es wird schon klar, wie sie arbeitet. Ne? Also gerade auch diesen Vincent da, dieser Kunsträuber, den hat sie wirklich auch über einen ganz langen Zeitraum beobachtet. Da wird schon klar, wie sie so vorgeht, wie sie sich auch an ihr Opfer so nähert. Das wird alles schon, das ist alles schon gut beschrieben in diesem einen Fall. Aber ich hätte mir gewünscht, dass man dann doch noch mehr irgendwie
macht. Aus irgendeinem Grund wird er darauf verzichtet haben. Warum?
Ja, weil er sich so denkt, naja gut, also vieles findet auch im Kopf des Lesers statt.
Ja.
Und wenn man jetzt noch ein zweites Opfer nimmt, ja gut, dann würde man sich ja nur wiederholen. Also warum sollte man das nochmal so lesen wollen, ne? Aber also ich finde, die Geschichte trägt weit mehr als 162 Seiten natürlich. Ne?
Ja, ja.
Weil sie ist wirklich großartig. Das ist wirklich toll gemacht und ist einfach eine schöne Geschichte.
Also mich hast du total angefixt damit. Ich finde das super spannend. Würde mich total interessieren.
Ja, ja, das hast du natürlich innerhalb kürzester Zeit. Das liest du in einem Rutsch durch auch. Ne?
Ja, ja, klar, 172 Seiten ist ja nichts.
Weißt du noch den Titel aus dem Kopf?
Wenn der Tag anbricht, nee, bevor der Tag anbricht, ist die Nacht am dunkelsten.
Ja.
Ist das richtig?
Ich guck mal. Kurz bevor der Tag beginnt, ist die Nacht am dunkelsten. Wahrscheinlich muss man irgendwann in so einen Buchhandel gehen und sagen, ja, ich würde, da gibt es irgendwie so ein Buch über so eine
Auftragskillerin,
so Titel irgendwas mit Tag, ja. Nacht, irgendwie so, wie du schon sagtest gerade. Ja.
Also ehrlich gesagt, ist es jetzt auch kein Buch, was ich mal so im Buchladen gesehen habe. Oder
das ist auch ganz neu. So, das ist Anfang Juni erschienen.
Oh. Das ist ja wirklich ganz neu. Ja. Meins ist, glaube ich, im Februar oder so erschienen, aber auch aus diesem Jahr. Das waren unsere beiden Tipps heute, würde ich sagen.
Ich glaube, ihr werdet viel Spaß haben mit diesen beiden Büchern. Ja.
Glaube ich auch, definitiv. Ja. Zwei ganz unterschiedliche Bücher, aber beide spielen in ganz vielen Städten. Passt ja zur Reisezeit.
Ja. Genau, also absolut, wie heißt es so schön, strandkorbtauglich, würde ich mal sagen.
Ja.
Und toll geschrieben.
Sehr schön.
Macht es gut.
Danke fürs Zuhören.
Habt einen schönen Sommer.
Ja, wir kommen wieder.
Wir kommen wieder, also nicht, dass wir uns jetzt hier großartig verabschieden.
Nee.
Aber kann man ja, ich meine, die Urlaubszeit steht kurz bevor. Ich hoffe, ihr habt euch schöne Urlaubsziele ausgesucht.
Ja.
Nehmt tolle Bücher mit und viel Spaß beim Lesen.